Alle 157 Minuten, also alle 2,5 Stunden eigentlich, wird in Deutschland ein Startup gegründet. Alleine in Berlin sind es rund, Achtung, 40.000 Gewerbeanmeldungen und mehr als 500 Startup-Gründungen jedes Jahr. Damit ist Berlin unangefochten, Deutschlands Gründerhauptstadt Nummer 1 und baut seinen bundesweiten Vorsprung auch immer weiter aus. Circa 10,5 Milliarden Euro werden allein in Berlin in Berliner Startups investiert und das sind rund um die 60% des in ganz Deutschland investierten Risikokapitals. Damit nicht genug, denn auch circa 80.000 Arbeitsplätze werden durch Startups in Berlin geschaffen. Aber was ist denn der Schlüssel zum Erfolg? Was braucht ein Startup, um langfristig bestehen zu bleiben? Und ab wann gilt ein Startup eigentlich als etabliertes Unternehmen? Und wie schafft man es, Investoren und Investorinnen für sich zu gewinnen? Diese Fragen und noch ganz viel mehr klären wir in Folge 9 bei Kiez und Schnauze, der Podcast von Wie Berlin. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Hallöchen, ich bin Mona und heute lernen wir zusammen unsere Stadt noch mal ein bisschen besser kennen. Und zwar in dieser Folge zum Thema Startup. Wir wollen wissen, kann Berlin seinen Platz als Europas Startup-Standort Nummer 1 verteidigen und wie beeinflussen uns Startups in unserem alltäglichen Leben? Und das mache ich zusammen mit Cem Ergün Müller, Gründer der Startup Night, Projektentwickler und Innovationsmanager bei der Deutschen Telekom AG. Hallöchen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Und auch Ann-Sophie Klaus ist bei mir. Du bist Mitgründerin der Female Company, einem der erfolgreichsten Startups hier aus Berlin. Hallo, schön, dass du da bist.
Freue mich ebenso.
So, jetzt haben wir schon gerade gesagt und gehört, Berlin gehört deutschlandweit seit vielen, vielen Jahren zu den Spitzenreitern der Startup-Szene, sowohl was die Anzahl an Neugründungen angeht, aber auch Anstellungen oder eben erhaltene Finanzierungen. Und europaweit zählt Berlin zu den Top 10 und international sogar zu den Top 20 der wichtigsten Orte für Startups und Investoren und Investorinnen. Und Cem, du bist ja quasi mittendrin. Die Startup Night hast du gegründet, das ist eine der größten Veranstaltungen in Europa, auf der sich quasi Startups treffen können mit potenziellen Investoren und Investorinnen, um sich potenziellen Kunden zu präsentieren. Ist das richtig?
Genau, also das musst du nicht unbedingt jedes Mal zusammensehen, aber es ist so, dass es unterschiedliche Interessen für Startups gibt. Also manche sind so frühphasig, dass sie noch Investoren brauchen, um zu wachsen und um ihr Produkt weiterzuentwickeln. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, mein Produkt hat ein gutes Paket und ich möchte dafür jetzt neue Kunden gewinnen. Und da ist die Startup Night eigentlich am Start, um die auch mit größeren Kunden zusammenzubringen. Also nicht nur B2C, so also Endkunden, sondern durchaus auch so ein B2B-Kontext, dass man halt dann sagt, okay, ich bringe andere Corporates hier an den Tisch, um zu sehen, ob dann dieses Produkt möglicherweise auch etwas für diese großen Unternehmen ist.
Perfekt. Also ein bisschen einfach Netzwerk.
Genau.
Dating-App sozusagen für die Startups.
Ja, passt eigentlich. Also so ein Matchmaking, aber nicht online, sondern es ist halt live vor Ort, weil wir glauben fest daran, dass es nicht nur darum geht, ein gutes Pitch-Deck zu haben, sondern ganz oft Teams und Gründerteams sind halt entscheidend für die Investorengewinnung. Das heißt, was du bist, deine Persönlichkeit, deine Authentizität, dein Style spielt eine große Rolle. Und wenn du halt das Team live siehst, das Produkt live siehst, ist einfach was anderes, als wenn du nur so ein Pitch-Deck rumschickst.
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle gemerkt während der letzten Jahre. Live ist live. Gut, dass du es schon sagst. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, was man denn so alles braucht. Erstmal die Frage, warum Startup-Standort Berlin? Was ist hier so besonders? Wieso hast du auch dich entschieden, vielleicht die Startup-Night in Berlin zu machen und nicht irgendwo anders?
Wir haben vor 11 Jahren etwa die Idee gehabt, die Startup-Night zu gründen, weil es keine Veranstaltung gab in Berlin, die Startups selber in den Mittelpunkt gestellt haben. Es gab ein ganzes Rudel an Veranstaltungen. Damals war das posch, irgendwie eine Startup-Veranstaltung zu machen, aber die waren extrem teuer und es waren eigentlich fast immer die gleichen Speaker, die immer die gleichen Dinge einer Audience erzählt haben. Mhm. Aber es war nie so ein Hands-on, das ist das, was du wirklich machen solltest. Es gab nie wirklich Investoren, die gesagt haben, das ist, was ich suche, das sind die Do's and Don'ts einer Gründung und so weiter. Und das wollten wir halt entzaubern. Und das war die Idee damals. Und dann sind wir aus Versehen groß geworden. Das war gar keine Absicht, sondern unsere Absicht war eigentlich nur ein Format für Startups zu entwickeln. Und das ist super angenommen worden. Und wir haben so eine kleine Tendenz, dass wir viel frühphasige Gründer unterstützen und gar nicht so sehr, wenn die halt in so eine Later Stage kommen, wo die dann so Scale-Ups werden, wie es dann neudeutsch heißt, für
Was
Startups.
Bedeutet das?
Das ist das, wenn du kein Startup mehr bist, sondern größer mit einer größeren Investitionsrunde. Series A ist vielleicht immer noch Startup, aber dann Series B, wenn du wirklich viele Millionen schon holst, vielleicht auch für größere Anteile, bin ich sicher, dass Ann-Sophie da noch tolle Sachen zu erzählen kann. Aber am Anfang ist es halt wichtig, dass du früh große Netzwerke aufbaust und nicht über Twitter versuchst, irgendwie jetzt irgendwie Reichweite zu generieren, ein Produkt zu vermarkten, sondern über Netzwerke zu gehen, damit du halt auch schnell selber skalieren kannst. Dafür ist die Startup Night da.
Mhm. Du hast Ann-Sophie schon angesprochen und Ann-Sophie lachte eben, als du gesagt hast, wir sind aus Versehen groß geworden. Warum lachst du da, Ann-Sophie?
Es wäre eine Lüge, wenn ich dasselbe behaupten würde. Bei uns steckt da schon 5 Jahre extremer Arbeit in The Female Company, würde ich sagen. Mhm. Von daher freue ich mich total für dich, Cem, dass das aus Versehen bei dir passiert ist.
Geht so
ich,
oder glaub, so.
Ich glaube, dass das manchmal Glück eine große Rolle spielt. Also ich glaube wirklich Glück. Ne? Du musst halt manchmal die richtigen Leute kennenlernen und die richtigen Leute müssen irgendwie dich sympathisch finden und dich dann wiederum mit richtigen Leuten zusammenbringen. Und ich glaube, dass Glück eine riesengroße Rolle spielt, ob du erfolgreich bist. Weil es gibt ja auch Substitute für große Produkte. Lass mal Facebook, immer ein schönes Beispiel, genau um sowas zu zeigen.
Ja.
Diese ganze Community, Social Apps und so weiter, da gab es ganz viele davon. Und Facebook war mit Sicherheit nicht die beste. Aber aus irgendeinem Grund haben die es halt geschafft, den richtigen Drive zu haben und dann so groß zu werden. Aber es war nicht, weil sie die beste Social Media Plattform waren. Und genauso Twitter gibt es x Varianten davon und. Oh, YouTube und so weiter. Aber warum bestimmte dann groß werden, das kannst du beeinflussen durch harte Arbeit, in der Tat, aber ich glaube, das Glück auch.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da spricht man sonst ganz vielen anderen, die auch hart arbeiten, wahrscheinlich viel ab. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir bleiben nochmal in Berlin. Ann-Sophie, was hat dir Berlin als Startup-Hochburg, als Startup-Ort gegeben, was du vielleicht in einer anderen Stadt nicht gehabt hättest? Oder wieso bei euch Berlin?
Wir haben das Ganze relativ stark quantifiziert, denn wir kommen ursprünglich aus Stuttgart und haben dort auch gegründet und waren da 1,5 Jahre von der Female Company. Und irgendwann kam der Punkt, wo wir gemerkt haben, die Automobilindustrie ist da extrem stark. Wir sind ein klassisches Direct-to-Consumer-Unternehmen. Von daher war uns für uns dann relativ schnell klar, es wird Berlin, einfach weil hier sehr viel Consumer Landscape ist und auch einfach motivierte Mitarbeiterinnen, die Bock auf Startup haben.
Mhm. Was würdest du also sagen, Ann-Sophie, was unterscheidet Berlin von anderen, vielleicht auch Startup-Hochburgen?
Definitiv, wie gesagt, die Mitarbeiterinnen. Mhm. Also du möchtest, wenn du beim Konzern, Großkonzern deine Karriere machen möchtest, dann gehst du wahrscheinlich eher nicht nach Berlin. Mhm. Wenn du zum Startup oder irgendwas etwas Jüngerem, Moderneren möchtest, dann ziehst du wahrscheinlich tendenziell eher hierher. Und das Zweite sind definitiv die Förderung. Also gerade für Early-Stage-Startups, die hier gründen, gibt's enorm viel. Die meisten Investorinnen sitzen hier. Das heißt, du hast auch super Zugang zu den Gesprächen. Und ich glaube, diese zwei Dinge machen die Stadt extrem attraktiv.
Mhm. Gibt es also deswegen so viele Neugründungen auch in Berlin, weil man denkt, ach, jetzt versuchen wir es. Uns passiert ja vielleicht erstmal nicht so viel mit diesen Förderungen oder wir haben hier irgendwie ein weiches Netz, kann man das so sagen?
Definitiv Accelerator und die Förderung. Die
Accelerator sind wie so ein Katalysator, der alles schneller macht.
Genau, wo du ein paar Monate reinkommst und wirklich von guten Coaches gefördert wirst.
Okay. Ja. Mhm. Jetzt sind wir auch schon mittendrin. Was tut denn Berlin, um die Startup-Szene vielleicht ganz konkret zu fördern? Wir haben jetzt schon das Stichwort Förderungen und Gelder gehabt. Cem, du bist da, glaube ich, mittendrin. Was tut Berlin für unsere Startup-Szene?
Also Berlin macht in Kooperation mit Hochschulen zum Beispiel das Berliner Startup-Stipendium, BSS liebevoll abgekürzt. Und die Grundidee dabei ist, dass wenn du Absolvent einer bestimmten Uni bist, kriegst du eine Förderung. Und ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es sind so 1.500 Euro oder so, die du pro Gründer bekommst. Da muss einer mindestens auch ein Absolvent einer dieser Unis sein. Die Fördermechanismen sind immer gleich. Du musst eine Idee haben, du musst dich dort bewerben. Aber die Hürden sind sehr niedrig, weil es darum geht, deine Idee erstmal nur voranzubekommen und Zeit dafür zu haben, dass du vielleicht auch deine Miete bezahlen kannst. Aber das sind jetzt keine großen Sprünge, ne, die du machen kannst. Du musst da so ein bisschen passionate sein und an deine Idee glauben. Und da findest du, ich glaube, es sind in Berlin 18 oder 20 dieser Inkubatoren, Acceleratoren, die dir helfen dabei, deine Idee voranzubekommen. Also du hast vielleicht nur eine Idee und die helfen dir daraus, ein richtiges Produkt zu bauen. Und das ist schon ziemlich gut ausgebaut. Da gibt es natürlich unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Aber im Wesentlichen ist es so, dass sie dir dabei helfen, ein Produkt marktreif zu machen und dir dann auch die Türen aufzumachen zu möglicherweise Unternehmen, die dann mit dir partnern sollen oder aber auch Investoren, Investorinnen, die dann in dich investieren sollen.
Mhm. Kann man sich also wirklich so vorstellen, also wir hatten jetzt das Wort Stipendien, wir hatten diese Katalysatoren, kann man sich wirklich so vorstellen wie, ich nehme dieses Beispiel, was immer gern genommen wird, die Höhle der Löwen, weil sich da einfach die Leute alles was vorstellen kann man sich vorstellen, dass da eine Variante von Ralf Dümmel sitzt, der die Kontakte hat, der das Netzwerk hat, der die, ich weiß, ihr lacht, aber nur für uns, die damit noch überhaupt nichts zu tun hat, der einem ein bisschen hilft, die Türen aufzumachen, der einem ein bisschen hilft, zu sagen, guck mal, da und da kannst du noch Unterstützung haben, da braucht man Geld, da brauchst du Manpower und so weiter. Und das findet man also in Berlin einfach. Ist das einigermaßen verständlich zusammengefasst? Korrigiert mich, wenn es falsch ist.
Das ist richtig und noch ein bisschen mehr als das, also nicht nur Ralf Dümmels mit einem großen Vertriebsnetzwerk, sondern am Anfang brauchst du ja auch viele Basics. Ne? Also da geht es um Rechtsberatung, da geht es um Steuerberatung, da geht es um so, welche Firmengründung mache ich denn überhaupt? Also so wirklich ganz banale Fragen und dafür so ein bisschen breiteres Netzwerk und Zugang zu den richtigen Leuten zu haben, dafür sind Accelerator in dem Sinne da.
So ein Beispiel ist, wenn du dich auf Food spezialisieren willst, dann gibt es natürlich Regularien in Deutschland an Haltbarkeit und weiß der Geier was. Und da können dir ja gerade diese Acceleratoren, die darauf spezialisiert sind, super helfen. Ja. Wie kann ich da das bewerten lassen, was mein Produkt überhaupt kann? Das geht dann aber auch bis zu Kosmetika und so weiter. Also ich habe halt auch schon Startups bei uns gehabt, die haben Eis gemacht oder die, also eine Eiscreme oder dann haben die aber auch Zahnpasta gemacht und so weiter. Mhm. Das gibt's alles, ne? Oder Insektenriegel. Also wir haben schon sehr, sehr viel gesehen. Ja. Und da brauchst du bestimmte Mechanismen, um das überhaupt auf den Markt bringen zu dürfen, ohne dass es dir halt links und rechts um die Ohren gehauen wird. Und da helfen die dir super, weil du als Laie im Zweifelsfall gar keine Ahnung hast, was du dafür alles brauchst. Mhm. Und das kann demotivierend sein, wenn du als Gründer, da habe ich auch eine Anekdote mit meiner eigenen Frau, die eine tolle Idee hatte. Schön, und als dann aber der Inkubator ihr gesagt hat, was sie dann alles so machen müsste dafür, wurde sie total demotiviert, weil sie dachte, ach du meine Güte, jetzt ist der Berg so groß und ich wollte doch hier eigentlich nur einen veganen Käse machen, als Beispiel. Und aber was dazugehört und was dann alles dazu zu tun ist, waren die ganz hilfsbereit. Helfen wir dabei, machst du das und das und das. Und die dachten, ach du meine Güte, das muss ich alles machen irgendwie. Und dann sind die nach Hause gegangen und haben sich nie wieder gemeldet.
Ja, wie oft passiert das, dass man natürlich eine ganz tolle Idee hat und dann merken die Gründer und Gründerinnen irgendwann, ach so, da ist ja wirklich ganz viel Arbeit dahinter, das schaffe ich ja gar nicht nebenbei. Man fängt ja wahrscheinlich auch erstmal so nebenbei an. Und wie oft hört man von einer tollen Idee und sagt, man ist dabei und dann passiert nie wieder was?
Habe ich keine Statistiken zu, aber definitiv ist dieser Sprung ins kalte Wasser am Anfang so die härteste Hürde, würde ich sagen. Also bei uns hat das auch echt lange gedauert. Wir haben uns dreiviertel Jahr, fast ein Jahr mit dem Markt beschäftigt und auch super viel getestet. Deswegen, ich sage auch immer, es braucht meistens gar nicht so eine große Anfangsfinanzierung. Man kann schon sehr viel rausfinden ohne Geld. Mhm. Und das, dem sollte man auch irgendwie Zeit geben, weil sonst fühlt sich das nicht nach dem richtigen Sprung ins kalte Wasser an. Also ich glaube, da ist eine große Hürde. Aber auch dazu gesagt, wenn man eine erfolgreiche Firma bauen möchte, die auch lange hält, ist es vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man am Anfang dann so ein bisschen abgeschreckt ist, wenn er sich das zu groß anfühlt, weil es wird größer.
Ja.
Und es wird auf jeden
Fall. Will
man
ja eigentlich auch. Ja. Also würdest du schon sagen, Cem, 99% oder wie, wenn wir das?
Also ich glaube, dass es 99,9% nicht mal reicht an Ideen, die man hat, die halt niemals das Licht der Welt erblicken werden. In der Tat ist es ganz oft dann, ich kenne gar nicht die richtigen Leute, die mir helfen könnten, um vielleicht das zu bauen. Mhm. Also ein Beispiel ist ja ganz oft Apps. Ideen, glaube ich, die hat jeder, auch diese App wäre ja toll, aber genau wie Ann-Sophie gesagt hat, manchmal reicht schon ein bisschen eine Recherche im Internet und dann kann ich schon sehen, irgendwie, oh, gibt's ja schon 17 Mal, dann kann ich es also benutzen. Oder ich sage halt irgendwie, oh, gibt's ja nicht. Mhm. Ja, und dann gehst du tiefer rein und dieses tiefer reingehen kostet ja alles kein Geld. Und dass du halt dann sagst, dann fragst du Freunde und dann fragst du Bekannte und testest einfach ganz roh. Mhm. Das ist das, was ich mir vorstelle. Könntest du das gebrauchen? Ne? So ungefähr. Ja. Ja, und dann geht's so Schritt für Schritt für Schritt und irgendwann merkst du halt, wir haben da vielleicht ein Ding. Ja, so ungefähr. Und das fühlt sich gut an. Mhm. So, und dann ist so ein Accelerator möglicherweise an der richtigen Stelle derjenige, der dir dann das Leben einfacher macht, weil die haben es x-mal gemacht und du hast es vielleicht nur das erste Mal gemacht,
natürlich. Ne? Ja.
Und das ist eigentlich eine tolle Hilfe. Ich wollte noch einen Punkt zu den Investoren sagen.
Ja, sehr gerne.
Alle großen Investoren, auch Later Stage und so weiter, haben Leute nämlich in Berlin. Das ist halt auch noch spannend. Ne? Und die, deren Aufgabe ist eigentlich, sich auch auf diesen Events rumzutreiben. Oder die werden dann extra eingeladen. Ob es jetzt eine Startup Night ist oder zu irgendwelchen Super Demo Days von Axel Springer jetzt oder so als Beispiel. Mhm. Und dann kommen die dahin aus dem Netzwerk heraus. Das ist ja so ein Asset, der Acceleratoren, dass die diese Kontakte haben zu den Investoren. Die kommen dann also auch mit dahin. Und dann ist es anstatt du alleine 70 Mal Klinken putzen, indem du 70 Pitch-Decks per E-Mail überall hinschickst, kalt, ohne die Leute vielleicht persönlich zu kennen, ist es leichter, wenn du über Beziehungen und über Netzwerke so eine Intro bekommst. Man spricht da von so einer warmen Intro, dass du halt dann sagst, ich kenne den und der hat sich das schon mal angehört und das ist jetzt kein dummes Zeug. Und dann kriegst du halt so eine Empfehlung und dann ist es trotzdem bei dir, ne? Ob du dann erfolgreich bist oder nicht. Und das ist alles hier in Berlin. Das heißt, du hast nicht so große Wege, wenn du in irgendwo auf dem Land bist oder so, sage ich jetzt
mal. Na klar. Also wir haben schon ganz viel angesprochen, was Berlin hat. Was hat denn Berlin nicht? Wo muss Berlin auf dem Weg zum internationalen Startup-Mekka vielleicht auch noch optimiert werden? Oder was muss es tun, damit es da bleibt?
Da muss ich jetzt politisch werden.
Bitte.
Hilfe der Politik, die gibt's nicht. Ein paar kleine Gelder sozusagen, die jetzt so für diese Acceleratoren und Stipendien und so weiter dort zur Verfügung gestellt werden. Aber es in vielen anderen Städten auf der ganzen Welt steht die Stadt hinter dem Ökosystem.
Okay.
Ein triviales Beispiel, Lissabon bezahlt Web Summit dafür, dass sie dahin kommen. Und das ist nicht unerheblich. Ne? Also wir reden von Millionenbeträgen pro Jahr, garantiert auf dann 4 Jahre oder 5 Jahre. Und obendrein stellen sie ihnen dann Messehallen zur Verfügung und so weiter. Ne? Trotzdem kümmern sich natürlich um die Inhalte und den Zugang zu den Leuten kümmert sich dann Web Summit selber. Das ist jetzt ein triviales Beispiel. Andere Städte wie beispielsweise New York oder Tel Aviv, da kümmert sich sozusagen die Infrastruktur des Landes, also oder der Stadt, direkt darum, das leicht zu machen, dass es Ansiedlungsprojekte gibt, Support für, wenn du da hinziehst und so weiter. Das macht ja unter anderem auch Berlin Partner, dass sie dich supporten, wenn du nach Berlin ziehen willst und so weiter. Das Problem ist aber, dass es nicht so ein klares Commitment gibt, dass man dann sagt, ich nehme jetzt so und so viel Geld in die Hand, um den Standort Berlin wirklich nur für dieses Thema zu stärken.
Eine Art Fonds, das jährlich dafür zur Verfügung steht.
Zum Beispiel. Und wo es dann explizit beispielsweise, keine Ahnung, eine Agentur gäbe oder so, die sich wirklich nur um dieses Thema kümmert. Wir haben alle Formen von Landesgesellschaften, Digitalagentur und weiß der Geier was für den Mittelstand oder für die kleine KMUs, whatever.
Ja.
Aber in dem Kontext könnte man besser sein, glaube ich.
Jetzt habe ich euch schon die ganze Zeit mit Fragen gelöchert, aber wir sind ja auch ein interaktiver Podcast, denn ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen könnt uns ja immer auch Kritik schicken zum Beispiel oder eben Anregungen oder eben auch Fragen. Das geht unter info@wir.berlin und da kamen auch ein paar Fragen rein für euch beide. Hier zum Beispiel von Vivian.
Also so ein, zwei Ideen hätte ich ja tatsächlich auch für ein Startup. Aber was ich mich halt frage, ist, ich habe ja jetzt nicht BWL studiert oder so. Und man braucht ja schon Experten in gewissen Bereichen, so Fachleute. Und wie stelle ich denn am besten mein Team zusammen? Also welche Menschen brauche ich da? Für welche Bereiche? Und wo finde ich die?
Das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr weite Frage, aber lass uns doch wirklich mal starten mit dem, mit der Idee. Ich, keine Ahnung, es ist ja immer so, ich habe was im Alltag oder wie auch immer, vielleicht war es ja bei dir auch so, Ann-Sophie, dass du gesagt hast, irgendwas fehlt mir im Alltag oder warum gibt's das nicht? Ich habe das als Idee, so, ich möchte das gründen, habe aber eben nicht vielleicht BWL studiert oder ich habe niemanden, der Jura studiert, habe jetzt keinen Informatiker in meiner Familie, der das alles bereitstellen kann. Wie fange ich an, wo gehe ich hin?
Große Frage hier. Ich probiere sie gut zu beantworten. Also ich habe ja ein Produkt-Startup gegründet. Uns hat so das Thema Innovation im Periodenmarkt komplett gefehlt, aber auch die Marke da drauf. Und ich hatte auch keine Ahnung von Hygieneprodukten. Ne? Und man kommt in viele Themen sehr gut rein, wenn man sich ein gutes Netzwerk in dem Bereich schafft. Das heißt, das war so ein bisschen der erste Schritt. Und das andere, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich war sehr lange davor auch schon in der Startup-Szene unterwegs. Die ist in Berlin riesig. Also da sollte man sehr viele Anlaufspunkte haben. Und ich habe auch nicht BWL studiert, falls das irgendwie motiviert, sondern Marketing und Kommunikation. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich seine Co-Founder natürlich einerseits nach Sympathie, ich meine, man muss mit denen auch zusammenarbeiten können, aussucht, aber eben auch, ob die passende Skills haben, die vielleicht nicht dieselben sind, wie man selbst hat, damit man das Team genauso aufbaut, wie das, was die Firma braucht.
Wie viel Arbeit ist dann auch neben der ganzen Recherche und dem ganzen Klinkenputzen und dem ganzen seine Hausaufgaben machen, seinen eigenen Job machen, wie viel Arbeit ist dann auch Netzwerken?
Am Anfang viel, während der Finanzierungsrunden viel und auch immer noch, wir sind mittlerweile bei der Series A, ich habe von manchen Dingen einfach nicht die Detailtiefe an Ahnung und dann geht es am Ende wirklich darum und deine Firma kann am schnellsten sein, wenn du einfach weißt, wen du fragen kannst.
Erklärst du uns noch ganz kurz Series A. Bitte.
Es gibt verschiedene Phasen einer Startups. Mhm. Fängt an bei Early Stage oder Pre-Seed, Seed. Mhm. Dann geht es eben weiter in die späteren Stages, also okay. A, B, C, okay. etc. Das ist eben die Definition einer Größe okay. eines Startups.
Dann zur nächsten Frage.
Moin, zum Thema eigenes Startup gründen. Da würde mich interessieren, wenn ich jetzt eine eigene Geschäftsidee habe, von der ich selbst absolut überzeugt bin, wie kann ich am besten herausfinden, ob die Geschäftsidee jetzt wirklich gut ist? Also ob es einen Markt dafür gibt oder nicht?
Also erstmal wirklich diese Desk-Research, ne, mhm. dass du wirklich sagst, irgendwie gibt es sowas Vergleichbares. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei ist in meiner Peer-Group oder wer auch immer ich glaube, wer meine Zielgruppe ist. Mhm. Also Anne-Sophie wird mich nicht gefragt haben am Anfang, als sie über Periodenprodukte nachgedacht hat, sondern du musst halt in deiner Zielgruppe ja. unterwegs sein. Mhm. Und für mich ist der Punkt, wenn du dieses positive Feedback erstmal bekommst, dann geht's halt wirklich in den nächsten Schritt. Und das wäre noch eine Ergänzung auch zu der Frage davor.
Ja.
Wie kriege ich Leute, die ergänzend mhm. zu meinen Fähigkeiten vielleicht zusätzliche Skills haben? Also wir haben es auf der Startup Night gemacht. Wir haben ein Modell entwickelt, wie du so eine Art Matchmaking für Gründer machst. Mhm. Also wo du dann sagst, ich habe diese Idee und ich kann das aus Marketing- und Kommunikationssicht super beschreiben. Und jetzt brauche ich aber Entwickler. Und dann hast du so Matchmaking-Mechanismen, wo du auch an Sympathie ne, sozusagen mhm. auch mit und wie kann ich im Team sozusagen miteinander arbeiten. Aber ich glaube, es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Eine Empfehlung von meiner Seite, du musst ähnliche Werte haben. Du musst ein ähnliches Wertegerüst als Gründungsteam haben. Mhm. So, und diese ganzen Dinge entwickeln sich halt mit der Zeit. Und dann merkst du, mit dem kann man mehr, mit dem kann man weniger. Und dafür sollte man auch relativ früh auch auf solche Veranstaltungen im Rahmen des Netzwerkes mhm. eben gehen, um zu sehen, finde ich diese Leute.
Der Female Founder Report 2021 zeigt, die Startup-Szene braucht mehr weibliche Vorbilder. Überraschung. Frauen gründen deutlich seltener Startup als Männer. Aktuell liegt der Frauenanteil bei Startup-Gründungen gerade einmal bei 11,9%. Dabei... Und das obwohl quasi frauengeführte Startups in der Regel stabiler und nachhaltiger sind. Und das auch, obwohl viele Frauen aus einer Not heraus ein Unternehmen gründen. Jetzt ist The Female Company weiblich geführt von
allerdings,
dir
ja.
und Kolleginnen. Was hat deine Entscheidung zu gründen beeinflusst, obwohl du eine Frau bist?
Ich habe da niemals drüber nachgedacht.
Schön.
Ich glaube, das hat das
Schön.
Beeinflusst. Ne? Mhm. Ich war oder bin sehr stark so erzogen worden, dass wenn man macht, was man liebt und mhm. wofür man brennt, dann auch immer die Beste da drin wird. Scheißegal, Schön. Welches Geschlecht du bist. Ne? natürlich merkst du jetzt immer mal wieder, da sind Unterschiede und du hast es manchmal schwerer. Und wie gesagt, man kann nicht meiner Meinung nach nicht so weit fallen, wenn man sich gut absichert und nicht ein Jahr an etwas rumentwickelt, was am Ende keiner kauft. Ne?
Jetzt eine Frage, die wahrscheinlich eben auch immer weiblichen Gründerinnen gestellt wird und nicht den männlichen. Wie war es denn, Investoren und Investorinnen von sich zu überzeugen? Und trifft man denn überhaupt in der ganz großen Ebene auf so viele Investorinnen?
Mittlerweile endlich, ja.
Okay.
Also wir haben ja drei Runden jetzt hinter uns und bei der ersten Runde war das wirklich so, da wurde die Praktikantin reingeholt, weil irgendwer müsste ja das Produkt verstehen,
Eben.
War original der Quote.
Ja,
und ich bin da tierisch ausgerastet.
Ja.
Wenn jetzt die Praktikantin die Entscheidung trifft, ob in mich investiert wird oder mhm. nicht, liebe Leute, dann
ja.
läuft hier was ordentlich falsch. Entsprechend musste ich auch bei der ersten Runde 7. Klasse Aufklärungsunterricht machen und wurde von sämtlichen Partnern in den Boards gefragt, ja, Moment, aber warum gibt's denn jetzt drei Größen und überhaupt, wie oft kommt denn die Periode?
Ja,
also wenn
ja.
du da anfangen musst, dann
ja.
viel Spaß.
ich
habe dann irgendwann voll meinen Weg dadurch gefunden, weil ich irgendwie nach der ersten Runde war ich so, das kann nicht sein.
Mhm.
Ja, ich kann jetzt auch nicht ändern, dass da jetzt mehr weibliche VCs und Investorinnen
Eben.
Kommen. Die sind jetzt mittlerweile mhm. mehr und mehr da, das ist cool. Aber das konnte ich damals nicht ändern. Das heißt, ich musste irgendwas finden, was die verstehen.
Mhm.
Und
verstehen
tun sie männliche Pendants zu
mhm.
deinem Geschäftsmodell. Das heißt, wir sind dann super schnell reingegangen, haben gesagt, guck mal, das, was von Amorelli gegenüber Beate Uhse passiert ist. Ne?
Mhm.
Also dieses ganz schambehaftete zu, hey cool, I'm taking care of my sexual
mhm.
wellness.
Mhm.
Das ist das, was wir für den Femcare-Markt eigentlich machen
mhm.
wollen.
Mhm.
Und das könnte extrem groß werden und dann wirklich auf sehr viel zahlen und dass es halt eben Massenmarkt ist und so. Ich glaube, mein Pitching hat sich einfach geändert.
Okay.
Und ich bin aber richtig froh, dass so langsam mehr weibliche VC-Partnerinnen am Start sind.
Schön. Das heißt, wie steht es um die weibliche Gründerszene jetzt?
18% ist immer noch ganz viel zu wenig.
Mhm.
Und ich würde mich extrem freuen, wenn sich das ändert. Ich habe aber das Gefühl, also ich werde auch sehr viel angeschrieben natürlich, weil viele versuchen einfach zu verstehen, wie es ist, als Frau zu gründen
natürlich. Und
ob sie sich damit identifizieren können. Mhm. Das heißt, ich merke schon, dass gerade im letzten Jahr ist viel passiert. Also es kommt okay. immer mehr in dieser Early-Stage-Phase und es gibt auch immer mehr Accelerators tatsächlich für Female Founders, was ich großartig finde.
Schön.
Ich finde, man müsste das viel mehr auch gesellschaftlich verankern. Mhm. Unternehmertum wird in Deutschland überhaupt nicht gefördert. Es ist in erster Linie ist deutsches Schulsystem als Beispiel, ist ja auf Mittelmaß ausgerichtet, dass du halt hinterher eigentlich ein super Konzernmitarbeiter wärst, so ungefähr. Aber wenn du in irgendetwas richtig gut bist, lass mal als Beispiel den Klassenclown, der ist wahrscheinlich und offensichtlich ein starker Kommunikator. Mhm. Ja? Wenn man solche Skills irgendwie anders enablen würde und nicht immer nur draufhauen und sagen, hey, du musst aber auch in Latein gut sein oder so, dann würdest du viel mehr schaffen, auch in diese Richtung von Unternehmertum und Selbstverständnis nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass die Frauen, ich kenne ziemlich viele Gründerinnen und ich finde, dass die Männer null nachstehen und ganz im Gegenteil, dass genau wie du es gesagt hast, ihre Karte voll spielen, weil im Moment ist es die Zeit. Mhm. Ne? Als Frau kriegst du erstmal immer einen Termin, so ungefähr. Also ich will das jetzt gar nicht negativ benennen, sondern das ist super. Die Leute finden das cool. Ja. Genauso wie du halt im Moment gerade auch, wenn du in den Karrierepfad einer Investorin gehst, bei einem größeren VC oder so, kannst du wahnsinnig schnell Karriere machen, weil du halt einfach auch einen anderen Blick auf Dinge hast. Und da geht es nicht nur um FemCare-Produkte oder so, sondern es geht halt um alles Mögliche. Und das ist halt auch genau das Gleiche, warum diverse Teams auch mit Frauen dabei ganz anderen Blick auf Kunden haben, ganz anderen Blick vielleicht aufs Produkt und auf den Flow. Wenn du jetzt sagst, die letzten 10 Jahre oder so, da ist enorm viel passiert und ich glaube, dass es eher noch viel mehr passieren wird in den nächsten 10 Jahren.
Braucht es da auch noch eine gewisse Extra-Förderung für Frauen, für Minderheiten, wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen wollen. Ann-Sophie, du nickst.
Ja, ich werde da ganz sicherlich jetzt mir Feinde machen, aber ich sehe ich sehe nicht, wie wir dorthin kommen, wo wir hin müssen, wenn wir das nicht haben. Und das ist die traurige Wahrheit. Ne? Also hätte man mich früher gefragt, was sagst du zu der Frauenquote, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Ja? Weil du willst nicht die Quotenfrau sein und du willst auch nicht besonders gefördert werden, weil du ein Female Founder bist. Ja, das ist einfach, fühlt sich richtig scheiße an. Ja, das ist uncool. Als die erste Pressemitteilung damals rausging von unserem größeren VC-Investment, das erste, stand da ganz fett drin, die Gründerinnen, also so ganz, ganz hervorgehoben, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte das eigentlich da gar nicht drin stehen haben. Mittlerweile sage ich, von dem, was ich mitbekomme, weil du hast ja auch gesagt, es gibt mehr Partnerinnen und es ändert sich was und am Anfang hat man Vorteile, ja, aber die bringen dich nicht weit. Mhm. Das heißt, sobald es dann quasi viele weibliche Partnerinnen in VC-Level gibt, halten die es oft gar nicht lang da aus. Also die bleiben nicht. Ja? Das ist das, was ich gerade sehe. Und ich glaube, da muss noch unglaublich viel passieren. Ich glaube, gerade die Early-Stage-Förderung, also dieses in die Gründung reinkommen, ist schon echt langsam besser abgedeckt. Ich bin natürlich jetzt in der Phase, wo ich merke, ich komme immer weiter nach oben und da habe ich das Gefühl, ist noch zu wenig. Und da wünsche ich mir definitiv nochmal, dass man drüber nachdenkt, was macht man dann auch, wenn die Gründerinnen es quasi schon ein ganzes Stück weit geschafft haben. Wie kann man da nochmal mehr reingehen?
Da habe ich eine schöne Nachricht von der Startup Night selber. Unser Wirtschaftsminister und der CEO von der IBB, also die Investitionsbank Berlin, haben das angekündigt. Die haben auf dem Eröffnungspanel darüber gesprochen, dass der Berliner Senat mehrere Millionchen über IBB, über Fördertöpfe explizit an Frauengründerinnen rausgeben will. Also insofern, das ist eine gute Nachricht und auch mutig, das so zu kommunizieren.
Wenn wir schon bei Wünschen sind, gibt's denn was du dir noch wünschen würdest, Ann-Sophie, was der Startup-Szene generell, was der Startup-Szene Berlin, was der Startup-Szene Frauen gut tut, was du bräuchtest? Jetzt auch vielleicht wirklich gesprochen von, ich habe den ersten Schritt, aber je höher man kommt, desto männlicher wird's natürlich, desto dünner wird die Luft für Frauen. Was würdest du dir da wünschen?
Ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, dass ich immer noch merke, ich bin ja jetzt in der GründerInnen-Generation von 2017. Also quasi alle, die so ähnlich mit mir gegründet haben, sind quasi so eine Generation. Und die sind alle in ihren Series A, B, manchmal ein bisschen weiter. Ich glaube, da schaut man sehr, sehr schnell nach entweder Übersee oder zumindest außerhalb von Deutschland in Europa nach Geld. Das heißt, man merkt, dass man hier die frühphasigen Themen sehr, sehr gut machen kann, aber danach eben nicht mehr. Mhm. Und gerade da, wenn es um das Thema wirklich große, erfolgreiche Unternehmen Stichwort Unicorn, liebe diesen Begriff.
Was ist das?
Das ist ein Einhorn.
Ja.
Ja. Und ein Einhorn sieht man ja höchst selten. So war das halt damals die Aussage. Und wenn du mit über einer Milliarde bewertet bist, über Investitionen, also das errechnet sich ganz einfach. Wenn also ein Investor in dich 10 Millionen investiert und du gibst ihm dafür 10% Anteil deines Unternehmens, bist du damit automatisch auf 100 Millionen bewertet und damit noch kein Einhorn. Also so kannst du das dann ausrechnen, bis dann sozusagen der prozentuale Anteil an dem Invest eine Milliarde überschreitet, dann bist du ein Einhorn.
Dann bist du ein Einhorn. Die großen, erfolgreichen Unicorns sozusagen.
Ja.
Bubble zum Beispiel.
Genau, und da fände ich es cool, wenn wir in Deutschland noch viel mehr davon kreieren könnten. Ne? Und auch nicht nur über super, super Übersee oder UK-Finanzierung. Also, dass da noch mehr gebaut wird, fände ich super schön. Und das andere ist das Stichwort Team. Ich glaube, wir sind nicht schlecht aufgestellt in Berlin, aber man merkt auch in Startup geförderten Standorten wie Tel Aviv, ne, Lissabon hast du vorhin erwähnt, da wird dieser Lifestyle und dieses szenige Startup-Leben schon sehr so gefördert, ne, damit du einfach die besten Talente der Welt in deine Stadt holen kannst. Und let's be real, die brauchst du. Ne? Ja. Ohne dein Team und ohne richtig, richtig gute Leute kriegst du das nicht hin. Und deswegen, dass wir das nochmal ein bisschen sexier machen, fände ich großartig.
Schön. Vielen Dank an Cem und an Ann-Sophie für dieses sehr interessante und wahnsinnig, wahnsinnig spannende Gespräch, dass man da mal hinter die Kulissen gucken kann in der Startup-Szene.
Dankeschön.
Danke dir.
Und wie das laufen kann, dass aus einem anfänglichen Startup ein großes, sehr erfolgreiches Unternehmen wird, das zeigt das Beispiel Bubble, die weltweit meistverkaufteste Sprachlernplattform. Markus Witte ist Bubble-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Markus, sag mal, ist denn jetzt jedes neu gegründete Unternehmen automatisch auch immer ein Startup?
Oh Gott, das ist total schwierig. Wir sagen über uns selber ja auch immer noch, dass wir Startups sind. Nicht jedes neue Unternehmen ist Startup. Also wenn ich einen Kiosk an der Ecke aufmache, dann sagt dazu keiner Startup. dann ist das ein Unternehmen, was im Übrigen sehr viel unternehmerischer ist als die meisten Startups. Mhm. Weil wenn ich mit meinem Kiosk nämlich pleite gehe, dann habe ich ein ernstes Problem. Während wenn ich mit meinem Startup baden gehe, dann muss ich wieder woanders arbeiten. Aber ja, in der Regel sagen wir Startup zu allem, was im Tech-Bereich früh ist. Und früh heißt so in den ersten, 5 Jahren. Aber das ist alles kein fest definierter Begriff.
Okay, also hat nichts damit zu tun, dass eine Innovation dabei sein muss oder sowas?
Nein, ganz und gar nicht. Ich kann also noch einen weiteren Schuh- oder Uhrenladen online aufmachen. Und wenn das dann online genug ist, dann ist es auch ein Startup.
Okay, und wann spricht man dann also nicht mehr von einem Startup, sondern von einem Unternehmen, von einem waschechten?
Also wie gesagt, wenn man mich fragt, dann ist Bubble immer noch ein Startup.
Okay.
Das hat ein bisschen damit zu tun, ob man die Zukunft jetzt noch vor sich hat oder hinter sich. Ich finde, wir sind mit Bubble immer noch am Anfang und die größte Herausforderung liegt noch vor uns. Wir wachsen immer noch sehr stark, wir verändern uns noch sehr stark. Mhm. Wenn man jetzt Mittelstand sagt, dann erwarten MitarbeiterInnen auch eine andere Umgebung.
Mhm. Also vielleicht schwingt das ein bisschen mit der Lifestyle und die Work-Life-Balance vielleicht auch und der Umgang, der in einem Startup ja schon vielleicht ein bisschen anders ist als in so alteingesessenen Mittelständern. Von welchen Herausforderungen sprichst du, wenn du das sagst gerade in deinem Satz?
Also für uns ist es vor allen Dingen, wir verkaufen ja Sprachenlernen und Sprachenlernen ist schwierig. Also wir machen das zwar so einfach, wie es irgend geht, aber es ist immer noch schwierig. Mhm. Aber ich glaube, wir können noch sehr, sehr viel besser sein dabei, Menschen erfolgreicher zu machen in ihrem Sprachenlernen. Mhm. Und das geht auch weit über die Selbstlern-App hinaus. Das ist auch jetzt schon so. Mhm. Also außer einer App ist Bubble auch schon Podcasts und wir haben Live-Klassen mit echten Lehrern und Lehrerinnen. Und haben eine Zeit lang sogar Sprachreisen angeboten. Das haben wir dann mit Corona ein bisschen eingefroren. Mhm. Aber es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie ich eine Sprache lerne. Und wenn man mich fragt, was ist die richtige, dann ist meine Antwort meistens in der Regel alle.
Mhm.
Weil nur, also die App nutze ich natürlich immer. Also wenn ich einen Sprachkurs mache, dann habe ich natürlich auch immer die App dabei.
Mhm.
Oder wenn ich eine Sprachreise mache, das wäre irgendwie komisch, das nicht zu machen. Aber all die anderen Sachen, die gruppiere ich da so ein bisschen drumherum. Und da haben wir noch ganz viel als Firma zu lernen und auch zu entwickeln, dass das nochmal viel besser läuft.
Spannend. Jetzt hast du schon gesagt, egal was man macht, es gibt immer welche, die sind erfolgreich dabei und welche, die sind nicht so erfolgreich dabei. Was macht denn also ein erfolgreiches Startup aus? Gibt es irgendwas, auch in deiner Expertise mit anderen Startups, was alle erfolgreichen Startups gemeinsam haben?
Ja, ist schon die Frage, was ist Erfolg? Das ist, je nachdem, was man so will, ist das ja schon mal unterschiedlich. Aber das Einzige, was alle Erfolgreichen gemeinsam haben, ist, dass sie nach ihren eigenen Maßstäben erfolgreich sind tatsächlich.
Aha.
Also gibt es irgendwas, was einen erfolgreich macht oder nicht? Nein, das ist ein bisschen das Problem. Man weiß immer vorher nicht, ob es fliegt oder nicht. Und es ist auch nicht so, wenn ich jetzt alle Sachen richtig mache, dann wird das auf jeden Fall ein Erfolg. Das stimmt nicht. Ich habe ganz großartige Teams gesehen, die unglaublich hart gearbeitet haben und es ist trotzdem nicht geflogen. Man muss einfach richtig viel Glück haben. Das gehört immer dazu. Und Glück haben heißt auch mal aufs richtige Pferd setzen. Und ob das dann ein totes Pferd ist oder nicht, das erfährt man erst, wenn man mitten im Rennen ist. Das heißt, es gibt schon ein Risiko. Aber wir haben ja eben schon mal Kiosk an der Ecke gesagt, das Risiko, da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. Also die meisten Startups spielen mit dem Geld von anderen. Das war bei uns ein bisschen anders, aber meistens ist das so. Deswegen ist der Schaden, den man so als UnternehmerInnen hat, wenn man das vor die Wand fährt, oft überschaubar.
Nicht gleich die Privatinsolvenz oder wie auch immer.
Das ist es fast nie tatsächlich.
Ja.
Und das fühlt sich aber trotzdem so an, dass es ein totales Risiko ist. Und man hat natürlich auch Verantwortung für all die Leute, die da arbeiten. Und die Last spürt man schon und die Verantwortung spürt man schon. Aber ich finde es immer wieder wichtig, das jetzt nicht zu sehr zu überhöhen, weil sehr viele andere Menschen tragen mehr Verantwortung und sind auch stärker im Risiko als Startup-UnternehmerInnen.
Woher wusstest du dann, dass Bubble fliegen wird oder musste es einfach fliegen, weil die Investitionslage bei euch eine andere war? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
Also weder wusste ich das noch musste es das.
Okay.
Die Investitionslage war einfach so, dass wir das am Anfang selber finanziert haben. Und erst später fremdes Kapital reingeholt haben. Also fremdes Kapital im Sinne von für Spezialisten Eigenkapital. Aber nee, wir wussten das nicht. Und wir wussten natürlich, dass viele Startups nicht funktionieren. Und das, was wir jetzt haben, geht auch weit über alles hinaus, was in unseren Planungen vorkam. Aber wir haben es mit aller Kraft versucht und haben gesagt, wir tun, was wir können. Und es ist wert, dass es das gibt. Und dann ist es so nach und nach entstanden. Und unsere Erwartungen haben sich auch angepasst. Woran erkennt man, ob es fliegt oder nicht? Ein erster wichtiger Meilenstein ist, wenn man die Gehälter zahlen kann aus Umsätzen. Wenn man effektiv für Kundinnen und Kunden arbeitet und nicht mehr für Investoren.
Okay, vor allem die eigenen Gehälter wahrscheinlich, oder? Man ist ja immer als Letzter dran.
Ja, das ist auch nicht mehr immer so. Bei uns war es aber so, auch als wir Finanzierung hatten, waren wir immer hinten dran. Das lag aber auch ein bisschen dran. Wir kamen auch als Gründer nicht direkt aus dem Studium, sondern haben vorher andere Jobs gehabt. Und konnten uns das auch ein bisschen leisten, so uns da hinten anzustellen. Und hatten alle auch noch einen sehr studentischen Lebensstil, obwohl wir eher in den 30ern sind.
aber ist das oder ist der Druck natürlich ein anderer, wenn das eigene Geld drinsteckt, anstatt das von Investoren und Investorinnen?
Ja, also das Risiko ist ein anderes, aber es kommt natürlich auch drauf an, wie viel. Uns hätte das allen nicht das Genick gebrochen. Okay. Das wäre halt irgendwie doof gewesen. Aber nicht so, dass wir es nicht hätten verantworten können oder dass wir dann privatinsolvent oder so geworden wären. Das auf keinen Fall.
Jetzt ist das Tolle bei dir, Markus, ja, dass du dein Wissen auch teilst und vor allen anderen Startups hilfst, denn du engagierst dich auch bei Wachstumsbegleitung. Da berätst du und unterstützt du Gründer und Gründerinnen. Was ist denn der häufigste Tipp, den du dort gibst?
Ich glaube, das, was ich am häufigsten sage, ist, löse niemals ein Problem, das du aktuell nicht hast. Das klingt total trivial, ist aber schon so, dass wenn man sowas anfängt, dann denkt man schon, ach ja, wir machen das dann auch in mehreren Ländern und mehreren Sprachen, das können wir ja jetzt schon mal bauen.
Okay.
Aber nein, wenn ich nicht das Problem habe, dann sollte ich es auch noch nicht lösen. Und das ist ja nicht nur bei Gründerinnen und Gründern so. Egal, was ich anfange, es ist ganz oft so, dass ich schon groß denke, bevor es groß ist, dann Probleme löse, die ich vielleicht auch noch nie haben werde. Und am Anfang ist man eben so im Feuer und hat so viele echte Probleme, dass man nicht vorsorgen kann.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du einen eher ungewöhnlichen Weg von der Wissenschaft in die Tech-Industrie und später dann auch ins Unternehmertum gefunden. Zentrales Thema bei dir war aber trotzdem immer selbstständiges Lernen. Inwieweit war dieser vielleicht erstmal ungewöhnliche Weg zum Gründer? Wie war das vielleicht für dich gerade hilfreich?
Hilfreich war es dadurch, dass ich immer so ein bisschen ungewöhnliche Erfahrungen dabei hatte und einen fremden Blick auf die Themen hatte, so dass ich einfach nicht Rezepte runtergearbeitet habe. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Und dann so ein paar Fähigkeiten, die mich einfach getragen haben. Als ich an der Uni gearbeitet habe, habe ich viel unterrichtet. Da habe ich total viel gelernt über Führung, über auch so vor Leuten stehen und sich zum Teil total blamieren, was man irgendwie in Führungsjobs auch tun muss. Und ich habe beim Musikmachen ganz viel Kooperation gelernt. Das war super hilfreich später. Muss man das so haben? Nee, auf keinen Fall. Aber so gründen ist ja so die eine Sache, Führung ist nochmal eine andere Sache. Dann nimmt man einfach alles, was man hat, weil man ist überfordert, immer.
Ja, klar.
Und dann greift man einfach auf alles zurück, was man so hat und macht das Beste draus. Und am Ende kann ich dann immer sagen, ah ja, toll, dass ich das, dass es genau für mich so gelaufen ist. Hätte ich was anderes gemacht, hätte ich was anderes genutzt. Ich habe ganz lange auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nie Wirtschaft studiert habe. Aber das hat mich auch nicht so richtig zurückgehalten, fürchte ich.
Super, jetzt hast du das Schlüsselwort schon gesagt, rückblickend. Rückblickend kann man ja immer viel sagen, aber was würdest du denn jetzt rückblickend, so einfach, ja, jetzt kann man es ja einfach sagen, was war es, was dich erfolgreich gemacht hat, ganz persönlich? Wahrscheinlich in diesem Job, aber vielleicht wahrscheinlich auch in vielen anderen Jobs, in denen du wahrscheinlich sehr erfolgreich geworden wärst.
Ich habe nicht aufgegeben. Das ist, glaube ich, was ich relativ gut kann. In Wirklichkeit gebe ich regelmäßig auf, schlafe eine Nacht drüber und fange dann nochmal an.
Okay, ja.
Also so, eigentlich stimmt das nicht, dass ich nicht aufgebe. Also innerlich bin ich ganz oft an dem Punkt gewesen, wo ich es hingeschmissen habe. Aber wo ich eigentlich relativ gut drin bin, ist mich dann irgendwie zu sammeln und zu sagen, so, komm jetzt, ich versuch's nochmal. Und dass ich mich immer als Lernenden verstanden habe. Ich habe nie gedacht, ich habe es jetzt total verstanden, bis heute nicht. Also ich habe natürlich viel gelernt. Aber ich merke, ich muss noch so viel lernen, ich weiß noch so viel nicht. Und wenn ich neuen Situationen begegne, dann ist das immer mit der Brille mal schauen, was das wieder für neue Herausforderungen gibt. Cool. Und was muss ich da lernen, um das zu bewältigen.
Cool, ja. Zieht sich wirklich durch dein Leben als roter Faden, auch dieses Lernen. Und deswegen macht es ja nur Sinn, dass du eine Lernplattform gegründet hast, entwickelt hast. Wo wärst du ohne Bubble? Wo wärst du ohne gegründet zu haben?
Ist natürlich schwierig zu sagen, aber zu der Zeit, als wir Bubble gegründet haben, war meine Alternative, irgendwo Management in einem Technologiebereich zu machen. Bin zwar eigentlich von Haus aus Kulturwissenschaftler, aber ich habe im 1984 mit Computerprogrammieren angefangen. Das heißt, ich war schon eigentlich eher Techie als alles andere. Und dann vielleicht auch irgendwann später gegründet oder ich weiß es nicht.
Aber der Drang zu was Eigenem war schon immer da.
Nee.
Okay.
Nee, den Drang habe ich eigentlich nie gehabt. Aber das, was mich treibt, ist Neugier. Und zum anderen mache ich gerne Sachen, die wirklich sinnvoll sind. Die ich wirklich sinnvoll finde. Und da so Überschneidungen finde, dann ist das super. Und dann treibt mich natürlich das, was alle treibt, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite was oder ich tue was und das hat richtig Wirkung. Das ist einfach für sich schon ziemlich cool.
Das stimmt natürlich. Jetzt hört man ja so in unserer ach so tollen und modernen Welt, dass alle bahnbrechenden Erfindungen schon erfunden worden wären. Kann man noch so richtig was revolutionieren?
Ja, das mit dem Erfinden ist ja was Startups sowieso gar nicht so viel machen. Bringen ja eher so Sachen zusammen, die es schon irgendwie auf die eine oder andere Art gibt. Das heißt, lohnt es sich nicht mehr, Sachen zu verändern? Oh doch, natürlich. Und ich finde, dieses Unternehmerinnentum, das kann man auch noch mal ein bisschen weiter fassen. Da geht es ja nicht immer nur um Geld verdienen. Also man kann ja auch sagen, es ist unternehmerisch, wenn ich politisch was verändere.
Ja.
Oder wenn ich gesellschaftlich was verändere. Und brauchen wir da Veränderung? Boah, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da weitergehen muss. Haben wir das alles schon eingetütet? Nee.
Ja, also mehr weg von dieser, oh Gott, Leistung und Leistung mit Geld und Erfolg und Reichtum oder wie auch immer zu verknüpfen hin zu vielleicht auch was bewirken einfach, in welche Richtung auch immer.
Ja.
Wie wichtig sind denn jetzt Startups für unsere Berliner Wirtschaft hier? Stichwort natürlich Arbeitsplätze und all das drumherum.
Sehr. Also ich meine, man muss natürlich sehen, dass Startups in der Regel Arbeitsplätze für WissensarbeiterInnen schaffen. Das heißt, das sind zum Teil auch Leute, die von außen kommen, die sowieso einen Job kriegen. Die würden dann sonst vielleicht bei einem Konzern arbeiten. Aber in der Folge entstehen natürlich weitere Jobs. Deswegen als Arbeitgeber sind Startups in Berlin absolut relevant. Und die sind ja auch ein bisschen im positiven Sinne kulturprägend. Sind ja in der Regel schon eher modern denkende, aufgeklärte Leute, die da arbeiten. Und die haben natürlich auf ihre Umgebung auch positive Effekte. Auf der anderen Seite sozial immer das Thema, dadurch, dass in der Tech-Branche gut verdient wird, hast du eben so Verdrängungsprozesse zum Teil. Die Wohnungen werden teurer, die Restaurants werden teurer. Und so. Das gibt's auch. Ich glaube, es überwiegen die positiven Effekte, weil eben Erneuerung stattfindet. Ich glaube, wir können eine ganze Menge Erneuerung brauchen.
Gibt's was du dir wünschen würdest für die Startup-Szene in Berlin?
Ja, eine stärkere Einbindung der Unis. Also die Startup-Leute reden ja immer von Ökosystemen.
Ja.
Und leider ist das oft reduziert auf, wo kommt das Geld her und wo geht das Geld hin.
Okay.
Und nicht so sehr, wo kommen die Menschen her und wo gehen die Menschen hin. Und wenn man sich so anguckt, so das Ur-Startup-Ökosystem ist ja im Silicon Valley. Und da dreht sich alles um diese große Uni Stanford. Wir haben richtig tolle Unis in Berlin und die schaffen das noch nicht so richtig, sich einzubinden in dieses Startup-System. Die versuchen das alle so mehr oder weniger, aber das ist immer irgendwie nicht so richtig die höchste Priorität. Also mich hat zum Beispiel noch nie eine Berliner Uni gefragt, ob ich da mal den Studenten was oder Studierenden was erkläre oder erzähle.
Ach,
oder
Wahnsinn.
Das ist total skurril, weil wir würden das natürlich sofort machen. Aber es gibt da keine große Durchlässigkeit.
Okay, also meinst du,
das würde ich mir am meisten wünschen.
Auch dieses Abwerben von der Uni oder zu gucken, welche Talente sitzen da oder ich gehe da mal hin und halte einen Vortrag oder wie auch immer. Oder was meinst du konkret vielleicht, dass das ein bisschen mehr fassen kann?
Ja, also die Leute von der Uni dafür zu begeistern, dann zum Beispiel zu Bubble zu kommen, das ist ein Thema, aber das ist sehr kurzfristig. Sowas gibt es irgendwie auch schon so ein bisschen und das läuft auch ein bisschen und ganz oft suchen ja die Tech-Firmen auch gar nicht so nur die Leute, die direkt aus der Uni kommen, sondern Menschen, idealerweise haben die ja schon 20 Jahre Berufserfahrung mit irgendwas, was es erst seit 5 Jahren gibt.
Ja, und im Ausland, viel immer im Ausland.
Gerne im Ausland. Nee, ich finde eigentlich fast wichtiger, dass Studierende diese Start-up-Welt auch als eine Option verstehen von Anfang an und nicht so auf Konzernen und Sicherheit ausgerichtet sind.
Okay.
Weil wir sind nicht mehr in der Welt, wo ich 40 Jahre für denselben Konzern arbeite. Da ist Startup einfach ein Stück weit unterrepräsentiert. Auch die Möglichkeit, durch die sehr leichtgewichtige Technologie, die wir heute haben, kann ich ja viel schneller ein Unternehmen gründen, was richtige Wirkung hat, als noch zu Zeiten, wo ich da irre viel Hardware-Investitionen brauche. Und also dafür ist eine Einbindung der Unis, glaube ich, spannend. Und das ist natürlich auch ein Modernisierungsimpuls, auch in der Lehre. So ein BWL-Studium geht halt immer noch von großen Unternehmen aus.
Ja.
Wenn ich mir das angucke in Deutschland, wir könnten schon noch ein paar große Unternehmen brauchen, die nicht so alt sind.
Ja, absolut. Schön. Vielen Dank, Markus, für das schöne Gespräch.
Und das war's auch schon mit dieser Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und in Folge 10 geht es dann um ein nachhaltiges Berlin. Seit Beginn der Industrialisierung haben wir weltweit mehr als 2 Billionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Deutschlands Anteil am globalen CO2-Ausstoß liegt bei 2%, was erstmal wenig klingt, aber nicht bedeutet, dass wir deswegen keine Verantwortung tragen oder unsere Klimaziele irrelevant wären. Heißt, wir müssen unseren CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Aber wie können wir das tun und was können wir tun, um weniger CO2 zu emittieren? Welchen Beitrag kannst du, kann ich, kann jeder und jede Einzelne von uns leisten? Und vor allem, was muss die Politik leisten, um uns Bürger und Bürgerinnen bei diesem Thema Nachhaltigkeit noch zu unterstützen. Das und ganz viel mehr besprechen wir eben in Folge 10 von Kiez und Schnauze, unsere Themen, unsere Stadt, gemeinsam mit Experten und Expertinnen. Zum einen ist das Anna, freie Journalistin, Moderatorin und Menschenfreundin, wie sie sich selber nennt. Und sie hat zusammen mit dem Regisseur und Fotografen Markus Werner das Online-Magazin Viertel vor gelauncht. Und darin berichten die beiden eben über ganz verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit und versuchen eben mit vermeintlich Öko-Themen sozusagen die Mitte der Gesellschaft zu erreichen. Und außerdem in der Runde mit dabei Sebastian Seibel. Mit ihm richten wir den Blick ganz gezielt auf uns hier in Berlin. Er arbeitet nämlich bei der Berliner Stadtreinigung und zwar in der Abteilung Reuse und Zero Waste Management bzw. Abfallberatung und ist eben Experte in Themen wie Mülltrennung, Reduzierung und Upcycling. Sehr spannendes, sehr, sehr wichtiges Thema, das alles also und viel mehr in Folge 10, Nachhaltiges Berlin. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.